Zeichen, ein Signal für unsere lieben Geschwister, dass sie jetzt hereinkommen sollten. Darf ich euch bitten, wieder Platz zu nehmen? Und ich habe gehört, dass jetzt die Kinder kommen. Also, lasst die Kindlein zu mir kommen und auch die Geschwister, die großen und die kleinen Kinder. So, ich möchte euch ermutigen, dass wir noch einmal unser Seminarlied singen. Und die Kinder, können die schon lesen? Könnt ihr schon lesen? Nein, noch nicht. Okay, dann singen wir einfach, hast du keinen Raum für Jesus im Herzen drinnen. Wir wollen noch einmal das Seminarlied singen, nämlich, ja. Hast du keinen Raum für Jesus? Und jetzt kommt eine Strophe dazu. Die Strophe des zweiten Engels kommt jetzt dazu. Ja? Wollen wir dazu aufstehen und dem Herrn die Ehre geben, Gottes Botschaft für die Endzeit. Und dann kommt die Kindergeschichte. Gottes Botschaft für die Endzeit, von drei Engeln uns gebracht. Offenbart uns Gottes zusammen. Unser lieber Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Erlöser bist und das wollen wir heute noch ein bisschen besser kennenlernen. Komm du jetzt in unsere Herzen und sei du bei uns und wir danken dir im Namen Jesu. Amen. So, ist schön, dass die Kinder da sind und jetzt möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die zum zweiten Engel passt und die Eltern, die dürfen jetzt zeichnen und wir horchen jetzt gut zu. Toto, unser Äffchen, erzählt uns eine Geschichte. Und das ist meine Lieblingsgeschichte. Von der Ziege, die ein Löwe werden wollte. Kennt ihr die Geschichte? Nein, pass auf. Da war eine Ziege. Und sie hatte auch einen Bart. Ja, so wie ich. Und die Ziege, sie schaute sich so im Schatten und dann sah sie so einen Bart und da sagte sie, eigentlich sollte ich ein besseres Tier sein. Ich möchte ein König der Tiere sein. Wer ist der König der Tiere? Ja, Löwe, genau, der hat auch so einen Bart, so eine Mähne. Was mache ich, damit ich ein Löwe werde? Was muss eine Ziege machen, damit sie ein Löwe wird? Muss gar nicht, wie? Zaubern, ja, da muss man fast zaubern, weil das geht gar nicht anders. Aber sie ist zum Puyo-Baum gegangen, zum Toto, und hat gesagt, Toto, du bist ein gescheiter Affe. Erzähl mir, was ich machen muss, damit ich ein Löwe werde. Und der Toto hat sich mit seinem Schwanz angehängt am Baum und Kopf runter, weil da kann man besser denken, da kommt Blut in den Kopf. Und er sagte, jetzt habe ich eine Idee. Da brauchen wir gar nicht zaubern. Achtung, du musst nur fressen, was Löwen fressen. Brüllen, wie Löwen brüllen. Und gehen, wie Löwen gehen. Und dort wohnen, wo Löwen wohnen. Wisst ihr das noch, was er machen muss? Die Ziege muss erstens essen. Genau. Zweitens laufen, wie Löwen laufen. Und drittens brüllen, wie Löwen brüllen. Und dort wohnen, wo Löwen wohnen. Ach, das ist ja gar nicht so schwer, hat sie gesagt. Na, werden wir es einmal ausprobieren. Was muss ich machen? Essen, was Löwen essen. Was essen den Ziegen? Na, Ziegen essen kein Fleisch. Wir hatten eine Ziege schon einmal gesehen. Wisst ihr, was Ziegen essen? Gras und Heu und Stroh, das essen Ziegen. Die haben ein ganz eigenes Gebiss, die können damit gar nicht Fleisch beißen, das geht gar nicht. Aber was macht man nicht alles, damit man ein Löwe wird? Hat sie einen Knochen genommen und hat an dem Knochen gekaut. Er hat ihn nicht geschmeckt. Aber was macht man nicht alles, damit man ein Löwe wird? Hat man heute einen Knochen genommen. Aber das hat gar nicht gepasst mit ihrem Gebiss. Was muss sie noch machen? Brüllen wie Löwen brüllen. Ah, das ist gar nicht so einfach. Wie brüllen denn Löwen? Macht's einmal. Wie brüllt ein Löwe? No. Traut euch nur. Wie brüllt denn? Du weißt nicht, wie ein Löwe brüllt? Mama, Papa, gibt es noch einiges zu lernen. Im Zoo. Wie macht eine Ziege? Genau. Mäh. Ja, das war gar nicht so einfach. Das Mäh ein bisschen tiefer. Mäh. Mäh. Das geht ja gar nicht, gell? Und dann ist ihr der Knochen aus dem Mund gefallen. Ah, oh, weh, das ist ja schwer. Essen, was Löwen essen und brüllen, wie Löwen brüllen. Ach, das ist gar nicht so einfach. Und dann heißt es noch, sie müssen gehen, wie Löwen gehen. Weißt du, wie ein Löwe geht? Ein Löwe geht, der schleicht so dahin wie eine Katze. Eine große Katze. Und wie macht die Ziege? Wie geht die? Die springt da herum, die hüpft herum, die kann das nicht. Und das größte Problem war ihr Schwänzchen. Wenn der Löwe geht, dann hat er einen Schwanz, der so langsam hin und her geht. Und die Ziege hat sein kleines Schwänzchen. Das geht so ganz unruhig. Und so hat sie fest zusammengezwickt, damit das langsamer hin und her geht. Und dann hat sie noch angefangen so, und dann ist der Knochen rausgefallen. Und dann steht die Giraffe da und sagt, na, du bist schon heiß heute, gell? Dann war sie ganz enttäuscht. Die nehmen mich nicht ernst. Das habe ich alles gemacht. Und ich bin doch immer kein Löwe. Dann sagt das Äffchen, hast du wirklich alles gemacht? Ja, ich habe, was hast du gegessen? Ja, was hat sie noch gemacht? Gelaufen, wie Löwen laufen und brüllen, wie Löwen brüllen. Ja, eines hast du vergessen. Ja, was hat sie vergessen? Sie muss da wohnen, wo Löwen wohnen. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich mache eines. Da hat er seine Rinde genommen und hat auf die Rinde mit Holzkohle draufgeschrieben, Löwe. Und hat ihr es aufs Horn gehängt. Hat er gesagt, und wenn da jemand nicht glaubt, dass du ein Löwe bist, zeigst ihm das Zettelchen, dann weiß er, jetzt bist ein Löwe. Und dann ist sie dorthin gegangen, wo Löwen wohnen. Und jetzt ist meine Geschichte aus. Wisst ihr warum? Warum? Weil die Löwen haben die Ziege aufgefressen. Ihr braucht gar nicht lachen. Meine Frage ist an euch, ist es möglich, dass eine Ziege ein Löwe wird? Ist es möglich, dass eine Ziege ein Löwe wird? Oh ja, durch Zauberei. Du hast recht. Sie muss neu geboren werden. Sie muss als Löwe geboren werden. Sonst geht das nicht. Und das ist bei uns immer so, genauso. Manche sagen, du musst essen, was Christen essen. Du musst reden, wie Christen reden. Du musst dorthin gehen, wo Christen sind, und dann bist du Christ. Nein. Ihr müsst jetzt gut aufpassen. In der zweiten Stunde erzähle ich euch, wie man neu geboren wird. Wir müssen neu geboren werden. Unser Herz muss neu werden. Dann werden wir ein Christ. Alles klar? Macht's gut zu und zeichnet mal die Löwe, die Ziege, die ein Löwe wird auf, und ich gebe euch dann einen Sticker. Okay? Also denkt daran, die Ziege kann neu geboren werden. Dann, wenn sie als Löwe geboren wird, dann ist sie ein Löwe. Und genauso müssen wir als Christen neu geboren werden. Und wie das geht, lese ich jetzt in der zweiten Stunde. Und Papa und Mama werden dir das auch noch genau erklären. Okay? Gut, also dann. Denkt an die Ziege, die ein Löwe werden wollte. So, ihr Lieben. Also, das ist auch eine Erwachsenengeschichte, gell? Glaubt nicht, dass ihr, wenn ihr nur das esst, was Christen essen, und das sagt, was Christen sagen, und dorthin geht, wo Christen sind, dass ihr deshalb Christen seid. Wir müssen neu geboren werden. Und der zweite Engel spricht über die Neugeburt. Jetzt geht es beim ersten Engel geht es um das Wissen um Gott, um das rechte Gottesbild. Und der zweite Engel beschreibt jetzt das richtige Menschenbild, wie wir wirklich sind und wie wir anders werden können. Denn eine Ziege wird nicht anders, wenn sie sich auch noch so bemüht. Und ein Mensch wird nicht anders, auch wenn er sich noch so bemüht, wenn er nicht neu geboren ist. Und das schauen wir uns jetzt in der zweiten Engelsbotschaft an. Die zweite Engelsbotschaft hat wieder vier Teile. Und ich möchte euch bitten, schlagt mit mir Offenbarung Kapitel 14 auf. Und ich möchte euch ermutigen, schreibt bitte mit, aus zwei Gründen. Dann schläft man nicht ein und man hat dann das zu Hause. Man kann das mit den anderen weiter besprechen. Und ihnen, denn das ist ja die Botschaft, die wir ihnen geben wollen. Schreibt euch diese Dinge auf. Offenbarung Kapitel 14, Vers 8 ist der zweite Engel. Und der hat wieder vier Teile. Wir kennen die Botschaft des zweiten Engels. Wie heißt der erste Teil? Laut. Na, zuerst einmal, ja, wer ist gefallen? Also Babylon. Das erste ist einmal Babylon. Das zweite ist, sie ist gefallen. Babylon. Und das dritte ist, der Zorneswein hat alle Menschen trunken gemacht. Alle Menschen sind betrunken. Und jetzt kommt der vierte Teil, der findet sich aber da nicht. Der vierte Teil findet sich in Offenbarung 14, 8 nicht, sondern in Kapitel 18, Vers 1 bis 4. Denn wenn ihr Offenbarung 18 liest, dann werdet ihr merken, dass das genau die zweite Engelsbotschaft ist. Der Engel sagt, mit großer Stimme, Vers 2, sie ist gefallen, Babylon, die Große, eine Behausung der Teufel geworden, ein Gefängnis aller unreinen Geister und unreiner Vögel, und von allem Zorneswein haben alle Menschen getrunken. Das ist genau die zweite Engelsbotschaft. Und jetzt kommt der vierte Teil noch hinzu, nämlich, gehet aus von ihr, mein Volk. Das ist noch ein Teil, der dazugehört. Geht aus von ihr, mein Volk. Was rede ich jetzt mit den Menschen? Ihr Lieben, jetzt kommt der Mensch zu einer Erkenntnis, nämlich zur Erkenntnis der Sünde. Und bitte, ein Mensch kommt nicht zur Erkenntnis der Sünde, weil du ihm sagst, das, was du machst, ist Sünde. Das ist noch keine Erkenntnis der Sünde. Der sagt, du darfst keinen Kaffee trinken, dann sagt er, warum darf ich keinen Kaffee trinken? Oder du darfst keine Zigarette rauchen, warum darf ich nicht rauchen? Ich habe die Freiheit zu rauchen. Ja. Sag ihm, dass das falsch ist, was er macht. Glaubt ihr, dass er dann zerbricht und sagt, ja, ich bin ein Sünder? Nein. Wie kommt ein Mensch dazu, dass er sich als Sünder erkennt? Durch den ersten Engel. Das ist so wichtig, dass ihr zuerst den ersten Engel verkündigt und nicht den zweiten Engel. Denn wenn ihr das richtige Gottesbild darstellt, wie Gott heilig und rein und sündlos ist, wird er sich richtig erkennen als Mensch. Und man könnte einen Satz prägen, der heißt, Gottes Erkenntnis führt zur Selbsterkenntnis. Das ist ganz wichtig. Die richtige Gotteserkenntnis, wer weiß noch die drei Seiten Gottes? Freiheit, Ordnung und Liebe, ganz richtig. Gut, der mitgeschrieben hat, der kann es wiederholen, sehr gut. Freiheit, Ordnung und Liebe, das ist das richtige Gottesbild. Ein heiliger Gott, ein reiner Gott. Und wenn du ihn groß machst, dann wird sich der Mensch als Sünder erkennen. Aber nur in der Größe und Herrlichkeit Gottes, im Vergleich mit ihm. Denn wenn ich mich mit dir vergleiche oder mit meiner Frau vergleiche oder sie sich mit mir vergleicht, dann steige ich ganz gut aus. Weil so schlimm wie sie oder wie er oder wie du bin ich nicht. Oh? Merkt ihr was? Wenn du ein graues Blatt hast, ein graues Blatt Papier, und du vergleichst es mit einem schwarzen Blatt, wie steigst du dann aus? Recht gut, gell? Aber wenn du das graue Blatt mit einem weißen Blatt vergleichst, dann merkst du den Unterschied. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns nicht mit Menschen vergleichen sollen, sondern mit Gott. Denn Gott hat uns zu seinem Bild geschaffen. Eigentlich hat er uns geschaffen zur Freiheit, zur Ordnung und zur Liebe. Das war der Sinn Gottes in der Schöpfung. Er wollte den Menschen zum Bilde Gottes machen. Aber jetzt hat sich etwas geändert. Durch die Sünde, indem sich der Mensch von Gott getrennt hat, ist das Gegenteil passiert. Was ist das Gegenteil von Freiheit? Unfreiheit, oder? Gefangenschaft, Bindung. Was ist das Gegenteil von Liebe? Hass oder Lieblosigkeit. Das Gegenteil von Ordnung? Unordnung oder Chaos. Das ist jetzt passiert. Durch die Trennung von Gott ist der Mensch tot, genauso wie mein Navi tot war. Da hat sich nichts gerührt. Warum? Weil es keine Verbindung nach oben hatte. Da ist nichts da, tot. Der Mensch wird sich selbst erst erkennen, wenn er Gott erkannt hat. Weil wenn er sich mit Gott vergleicht, und das dürfen wir dürfen uns mit Jesus vergleichen, dann werden wir aussteigen, wie wir richtig sind, das richtige Menschenbild. Nämlich das ist das richtige Menschenbild. Das ist das Menschenbild des Hasses, der Bindung und des Chaos. Wir werden noch genauer was auf das eingehen. Versteht ihr das ein bisschen? Jetzt geht es darum, dass wir, nachdem wir den ersten Engel groß gemacht haben, Gott in seiner Schönheit und Reinheit und Größe dargestellt haben, dann wird der Mensch sich als Sünder erkennen, vorher nicht. Und was ist jetzt Sünde? Damit wir die Sünde verstehen, müssen wir den Geist Babylons verstehen. Babylon, was ist das? Wo kommt denn Babylon das erste Mal in der Bibel vor? Jawohl, der Turmbau zu Babel, ganz richtig. Da hat es Babylon noch gar nicht gegeben. Schauen wir uns das einmal an, im ersten Buch Mose, im Kapitel 11. Da haben wir den Turmbau zu Babel. Und anhand des Turmbaus zu Babel möchte ich euch den Geist Babylons vor Augen stellen. Und es wäre einseitig zu sagen, Babylon ist die katholische Kirche. Geht aus von ihr. Das ist prophetische Auslegung, aber das ist nicht alles. Denn der babylonische Geist ist noch mehr als nur das, was wir da jetzt gesagt haben. Ich nehme das Babel als Akronym, also B-A-B-E-L. Schauen wir uns das einmal an. Das erste B steht für Bedeutsamkeit. Warum haben die einen Turm bis an den Himmel gebaut? Der Mensch will sein wie Gott. Menschenvergottung. Ich möchte sein wie Gott. Bedeutsam sein. Und jetzt werdet ihr eines merken, dass dieser babylonische Geist ja schon in meinem Herzen ist. Passiert es nicht auch bei mir, dass ich Gott spielen möchte zu Hause. Es geschieht, was ich will. Und ich habe immer recht. Das ist dieser babylonische Geist. Der Mensch spielt Gott. Ja, ich kann alles, ich weiß alles, ich. Das ist dieses Babel. Und die merken jetzt schon, das ist eine Beschreibung der Sünde. A steht für Autonomie. Warum haben die einen Turm gebaut bis an den Himmel? Weil, wenn der liebe Gott die Sintflut noch einmal schicken wird, erretten wir uns selber. Wir machen einen Großturm und dann kann er uns nichts anhaben. Selbsterlösung. Und das A steht für Autonomie. Das heißt also, sich von Gott trennen, selbstständig sein, autonom sein. Und das ist Sünde. In dem Augenblick, wo der Mensch sich von Gott getrennt hat, hat er sich von der Liebe getrennt. Und wenn du dich von der Liebe trennst, bist du lieblos. Als der Mensch sich von Gott getrennt hat, hat er sich vom Leben getrennt. Und in dem Augenblick, wo du dich vom Leben trennst, bist du leblos. Gott ist das Licht. Und solange du bei ihm bist, bist du Licht. Und in dem Augenblick, wo du dich von Gott trennst, bist du finster. Und jetzt verstehen wir die Sünde ein bisschen. Autonomie, Selbsterlösung, das ist ein Thema, das durch alle Schichten durchgeht. Bis hinein in die Religionen. Selbsterlösung. Du musst das und das und das tun, dann kommst du in den Himmel. Es ist leider auch in unserer Gemeinde so, dass wir da und dort dieses Autonomie-Denken haben. Du musst brav sein und du musst die Gebote halten, dann kommst du in den Himmel und so weiter. Das ist Selbsterlösung. Das ist ein Geist Babylons. Das nächste B steht für Bestätigung. Sie bauten einen Turm, heißt es da in Vers 4, damit wir uns einen Namen machen. Schau, was ich gebaut habe. Toll, dein Riesenturm. Also, was ist Babylon? Babylon ist Ruhmsucht und Ehrsucht. Schau, was ich bin und wer ich bin und was ich alles gemacht habe und wie gut ich bin. Ihr Lieben, das ist der Geist Babylons. Bestätigung, Selbstbestätigung. Weil der Selbstwert oft so niedrig ist, macht man etwas, damit man den Selbstwert bekommt. Entweder man baut ein schönes Haus und dann sagt man, schaut's her. Oder man hat ein teures Auto, dann sagt man, schaut's her. Oder man hat einen Schmuck um den Hals, schaut's her. Ich bin's. Ruhmsucht, Ehrsucht, das ist der Geist Babylons. E steht für Eigengesetzlichkeit. Sie haben eigene Gebote gemacht, wisst ihr das? Kapitel 9, Vers 1, nach der Sintflut sagt Gott zu dem Volk, zu Noah und seinen Leuten, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das war das Gebot Gottes. Füllet die Erde. Er wollte nicht, dass sie zusammen auf einen Haufen bleiben und picken, sondern jeder sollte in der biologischen Distanz seinen Platz in der Erde haben. Und was machen sie? Kapitel 11, Vers 4, wir bauen uns einen Turm und eine Stadt, damit wir nicht zerstreut werden in alle Länder. Entschuldigung, damit wir nicht zerstreut werden. Wir wollen nicht zerstreut werden. Sie machen eigene Gesetze. Wir sitzen aufeinander in Türmen und da sind wir, ja, Sünder. Ihr Lieben, das ist Eigengesetzlichkeit und das ist Ungehorsam. Und das L steht für Lieblosigkeit. Warum ist das lieblos gewesen? Denn Gott hat einen Turm, nicht einen Turm gebaut, er hat einen Bogen in die Wolken gesetzt. Und was hat er mit dem Bogen ausgedrückt? Keine Sintflut mehr, sicher nicht mehr. Und was machen sie? Sie zweifeln. Und Zweifel kommt vom Teufel. Und wenn du das anschaust, ist das eigentlich satanisches Thema. Wollte nicht Satan Gott sein? Wollte nicht er selbst leben und ohne Gott leben? Wollte nicht er sich bestätigen, Ruhm und Ehrsucht und stolz geworden? Wollte er nicht seine eigenen Gebote aufsetzen und er vertraut Gott nicht und zweifelt daran? dieser babylonische Geist ist eigentlich satanischer Geist, das Geist der Sünde, der schon im Himmel begonnen hat und dann eben immer wieder in den sündigen Herzen sichtbar wird. Und auch in meinem Herzen ist der Geist Babylons. Und das sind diese Aspekte da. Dieselben Aspekte finden wir dann im historischen Babylon wieder. Denn der König Nebukadnezar hat sich anbeten lassen, er hat eine Riesenstatue gemacht und hat gesagt, alle müssen da niederfallen. Und dann steht er am Balkon seines Palastes und sagt, das ist die große Babel, die ich gebaut habe zu meinem Ruhm. Genau dasselbe wieder, Ruhm und Ehrsucht, Selbsterlösung, Eigengesetzlichkeit. All das findest du im historischen Babylon wieder. Und wenn du dann weitergehst, schreibt der Petrus seinen Brief aus Babylon. Aber wenn du genau hinschaust, hat es das historische Babylon nicht mehr gegeben. Wo schreibt er denn den Brief? Aus Rom. Und er sieht in Rom diesen babylonischen Geist wieder, und zwar in dem politischen Rom. Die römischen Kaiser haben sich verehren lassen als Götter. Die römischen Kaiser haben Selbsterlösung propagiert. Die römischen Kaiser haben sich verehren lassen und haben große Bauwerke gebaut, die Triumphbögen, Ruhm und Ehrsucht. All das findest du wieder in Rom und auch später im geistlichen Rom. Genau dasselbe. Menschenvergottung, Mensch wird angebetet, Selbsterlösung, Ruhm und Ehrsucht. Je größer die goldene Kette ist und das goldene Kreuz ist, desto heiliger ist der Würdenträger. Ja bitte, wo sind wir denn in Babylon? Versteht ihr ein bisschen den babylonischen Geist? Und das ist eine Gefangenschaft, ihr Lieben. Und das müssen wir verstehen. Die Menschen sind in Babylon gefangen und wir sind genauso wie die Menschen. Wir sind auch Menschen, oder? Deshalb ist es so wichtig, auch für die Erziehung, dass du nicht deinem Kind sagst, hör auf, das macht man nicht. Das kann es ja nicht, genauso wie eine Ziege nicht ein Löwe werden kann. Du musst ihnen die Neugeburt erklären. Du kannst nicht aus Babylon raus, aus eigener Kraft. Münchhausen hat gesagt, ja, ich habe mich selbst erlöst. Da ist er in den Sumpf gefallen und dann hat er sich mit den eigenen Haaren hat er sich herausgezogen, der Münchhausen, der Lügenbaron. Ja, ich habe es probiert, schaut her, was rausgekommen ist. Du kannst dich nicht selbst erlösen. Das geht nicht, weil du gefangen bist. Und das muss uns deutlich sein, wir sind in der Sünde gefangen. Und das ist eine eigenartige Gefangenschaft. Man könnte sie eben vergleichen, wie die Israeliten nach Babylon geführt worden sind. Das war eine eigene Gefangenschaft. Die sind nicht hinter Gitterstäben gesessen und waren eingesperrt. Nein, die waren in Babylon, konnten kaufen und verkaufen. Es war eine relative Freiheit. Aber sie durften nicht nach Hause. Sie konnten ihren Tempel nicht aufbauen, sie mussten da in Babylon bleiben. Und so haben sie sich irgendwo unter dieser fremden Herrschaft relativ wohl gefühlt. Und so ist es auch bei den Menschen, wenn du mit Menschen zusammenkommst, die sagen, ja, ich habe die Freiheit zu rauchen. Du nicht. Du darfst nicht rauchen, weil du Adventist bist, aber ich darf rauchen. Haha. Ich habe die Freiheit. Und auf einmal hat er nicht mehr die Freiheit aufzuhören. Er kann nicht. Aus eigener Kraft geht es nicht. Es gibt draußen eine DVD, da habe ich einen Rauchentwöhnungskurs aufgenommen. Seit 40 Jahren mache ich Rauchentwöhnungskurse, um die Leute zu helfen, zur Freiheit zu führen. Ihr könnt das auch. Mit dieser DVD könnt ihr das machen. Ihr kennt sicher Leute, die aufhören wollen und nicht können. Nehmt die DVD, helft ihnen, macht sie frei. Schenkt ihnen die Freiheit. Aber das muss man verstehen, denn Sünde ist Gefangenschaft. Und viele, auch wir selber oft, leben in dieser Gefangenschaft. Und das kommt zum Beispiel auch in Römer Kapitel 7, wo der Paulus sagt, ja, wollen habe ich wohl das Gute, aber vollbringen geht nicht. Ja, wie oft habe ich als Ziege versucht, ein Löwe zu werden? Es geht nicht. ist nicht möglich, auch wenn du das alles mit Krampf und was weiß ich was alles machst. Das heißt, Babylon ist eine Gefangenschaft und das müssen wir deutlich machen. Die Menschen sind gefangen in Sünde. Und jetzt egal, welche Gefangenschaft das ist, schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Sie ist gefallen. Wann ist Babylon gefallen? Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir reden jetzt von der Erlösung Jesu am Kreuz. Damit wir das besser verstehen, bleiben wir noch einmal beim richtigen Gottesbild. Das ist jetzt das Bild von Babylon, von Sünde. Der Mensch hat sich von Gott getrennt, er ist in Bindungen gekommen. Und jetzt schauen wir uns die Bindungen ein bisschen an. In welche Bindungen ist der Mensch gekommen? Welche Bindungen kennt ihr denn? Helft mir ein bisschen, damit ihr aktiv werdet. Laut. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, man ist an andere Menschen gebunden. Zum Beispiel, was werden die anderen sagen? Das ist eine tiefe Bindung. Na, ich kann das, das kann ich nicht. Was werden die Nachbarn sagen? Was wird die Gemeinde sagen? Was wird der Ausschuss sagen? Es ist eine Bindung. Was für eine Bindung gibt es noch? Ich muss ein bisschen deutlicher sprechen, ruhig arbeiten und dann wieder aufhören. Familie. Naja, das ist ja keine schlechte Bindung, oder? Natürlich ist es eine Bindung, du hast schon recht. Aber manche haben gesagt, ja, das ist ein Fangeisen. Tu nicht heiraten, weil dann bist du gebunden. Das ist was anderes, da habe ich mich freiwillig gebunden. Aber diese Unfreiwilligkeit der Bindung, warte mal, da ist eine Frage. Die ganzen Süchte, ganz richtig, die ganzen Süchte, Sexsucht, Spielsucht, Alkohol, Nikotin und so weiter. Habt ihr schon, gibt es das bei euch auch, Eifersucht? Eifersucht ist auch eine Sucht. In Österreich gibt es die Klatschsucht. Ah, Tratschsucht, die Selbstsucht. Alle Süchte sind Bindungen, Gefangenschaften. Ja, was gibt es noch für Bindung? Ja, das ist richtig, natürlich. Natürlich. Ja, aber das, die größte Bindung, wisst ihr, was die größte Bindung ist? An Zeit und Raum. An Zeit und Raum. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel in den Spiegel schaust, wirst du merken, dass die Zeit vergeht. Genau, Falten, graue Haare, das ist alles, und keiner will es wahrhaben, da macht man alles Mögliche, damit man das Anti-Aging, weil man ja nicht alt werden möchte, das ist eine Bindung. Und auch ein Raum genauso. Ich kann nicht gleichzeitig da sein, sofort, ich kann nicht gleichzeitig da sein und zu Hause sein. Ich muss und brauche eine gewisse Zeit von Klagenfurt, 7 Stunden mit dem Auto hierher. Im Flugzeug geht schneller. Aber ich bin gebunden. Und spätestens, wenn du am Grab eines lieben Menschen stehst, merkst du die Bindung an Zeit und Raum. Irgendwie muss jeder sterben. Ja? Und das ist die Folge der Sünde. Und jetzt kommt etwas Interessantes, dass die Bibel auch sagt, dass wir auch gefangen sind in Hass. Und jetzt schlagen wir einmal miteinander Lukas Kapitel 4 auf. Lukas Kapitel 4, da beginnt Jesus seinen Dienst auf dieser Erde. Und da geht er am Sabbat in den Gottesdienst. Und dann liest er aus der Bibel. Und jetzt horcht er mal gut zu, was er da liest. Lukas Kapitel 4, Vers 16, geht er nach seiner Gewohnheit am Sabbat und wollte lesen. Er kriegt das Buch Jesaja und liest Kapitel 61, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn ist bei mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden, Achtung, gestern, das Evangelium. Was heißt Evangelium? Frohe Botschaft vom Sieg über die Sünde. Und jetzt Achtung, das ist jetzt Evangelium. Nämlich, Den Armen hat er gesagt, das Evangelium. Was soll er machen? Bitte unterstreicht euch das. Den Gefangenen soll er sagen, dass sie los sind. Welche Gefangenschaft meint er? Bindung. Er möchte gerne, dass die Gefangenen in der Bindung frei sind. Und dann sagt er, er möchte gerne, dass die Blinden sehend werden. Und wie kann man das für Blindheit auch beschreiben? Das meint er nicht nur diejenigen, die eine gelbe Schleife haben mit drei schwarzen Punkten, sondern man kann auch blind vor Hass sein. Blind vor Hass. Und er sagt denen, ihr könnt frei werden. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Die Zerschlagenen, manche Menschen wirst du treffen in deinem Umfeld, die sind zerbrochen. Gerade vielleicht durch die Pandemie und so weiter, da ist alles, was sie aufgebaut haben, zerbrochen. Manche empfinden das so wie ein Glas, das zerbricht, lauter Scherben da. Ihr Leben ist in lauter Scherben. Und sie haben ein Problem, sie haben die Scherben nicht nummeriert. Jetzt wissen sie es nicht mehr, wie es zusammengeht. Das sind Menschen, mit denen wir leben. Wir sind ja eigentlich selber so. Wir sind genauso Gefangene wie alle anderen. Wir sind genauso blind wie alle anderen. Wir sind genauso zerschlagen wie alle anderen. Aber wir haben ein Evangelium in unserem Leben erlebt. Und ich hoffe, dass das jeder von euch erlebt hat. Nämlich, dass die Bindung frei wird. Ich bin gekommen, den Gefangenen sagen, dass sie los sein sollen. Den Blinden, dass sie sehend werden. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sind. Ich hoffe, dass ihr das alle erlebt habt. Weil sonst könnt ihr die zweite Engelsbotschaft nicht verkündigen. Sie müsst euch selber mal verkündigen. Was heißt, dass Babylon ist gefallen? Das ist ein Bild von Babylon. Bindung, Blindheit, Chaos. Turmbau zu Babel, Sprachenverwirrung, Durcheinander, Chaos. Ihr Lieben, jetzt kommen wir zur Erlösung. Und ich hoffe, ihr seid jetzt alle klar und passt jetzt gut auf, was Erlösung eigentlich bedeutet. Schaut einmal, wir haben hier ein Bild, das uns das erklären möchte. Ich möchte das mit einem Ehebild vergleichen. Eigentlich hat Gott den Menschen geschaffen, um eine Gemeinschaft mit ihm zu haben und mit ihm zusammen zu sein. Aber die Bibel sagt uns, dass die Sünde uns getrennt hat von Gott. Der Mensch ist von Gott weggegangen und dazwischen ist jetzt Sünde und Schuld. Und wir sind mit dieser Sünde und mit dieser Schuld eine Einheit eingegangen. Denn Gott hat gesagt, bitte Adam, geh nicht zu diesem Baum. Wie nennt er den Baum? Der Erkenntnis, ja, des Guten und Bösen. Wenn du an dem Baum isst, von dem Baum isst, wirst du das Böse erkennen. Und das Wort erkennen steht für Intimität. Ja, was glaubt ihr, warum wir Mundmasken tragen? Damit wir das Virus nicht bekommen und nicht erkennen und es nicht mit uns eins wird. Du bist also mit dem Virus Sünde infiziert und das kriegst nicht mehr raus. Nehmen wir ein anderes Beispiel, das Virus, da gibt's ja verschiedene, die zum Tod führen, Viren. Und wenn du das hast, du kriegst es nicht mehr raus. Wenn du dich angesteckt hast, und das hat Adam und Eva, ja, sie haben sich angesteckt mit dem Virus Sünde und Schuld. Und jetzt bitte kommt ein ganz wichtiges Thema. Schlagt mit mir auf Römer Kapitel 7. Der Römerbrief, der beschreibt eigentlich das wirkliche Christentum. Und wenn wir den Römerbrief verstanden haben, dann haben wir das Christentum verstanden. Und er sagt in Römer Kapitel 7, ihr Lieben, das ist so wie bei einer Ehe. Vers 1, ich rede mit euch, die ihr das Gesetz kennt. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, Vers 2, wie lange gilt die Ehe? Laut. Jawohl, das ist biblisch. Nicht, solange wir es aushalten miteinander. Oder Lebensabschnittspartner, solange wir uns brauchen. Nein, bis der Tod uns scheidet. Das ist das Gesetz der Bibel. Und das Gesetz ist klar und deutlich. Was passiert, wenn einer aus dem Gesetz der Ehe ausbricht und einen Ehebruch begeht? Dann ist er ein Sünder. Das geht gar nicht. Du kannst nicht raus aus dem Ehebund. Du bist ein Ehebrecher. Ja? Vers 3. Wenn sie nun eines anderen Mannes wird, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin geheißen. Wenn aber ihr Mann stirbt, dann ist sie frei, kann sie wieder heiraten. Und jetzt vergleicht er das mit der Sünde. Das ist jetzt interessant. Er sagt ja, Herr, du bist mit der Sünde verheiratet. Das nennt man Gefangenschaft. Ja? In gewisser Weise ist das eine Gefangenschaft, wie du richtig sagst. Du kannst gar nicht frei werden. Und jetzt schaut einmal, was da passiert. Römer 7 sagt uns, du bist mit der Sünde verheiratet. Und jetzt kommt plötzlich ein anderer Mann in dein Leben, nämlich Jesus. Jesus, Gott wird Mensch und Jesus kommt in dein Leben und du schaust dir jetzt Jesus an und auf einmal merkst du, dass dein Mann, mit dem du verheiratet bist, eigentlich nicht der ideale Mann ist. Die Sünde versklavt dich, sie beherrscht dich, du willst frei werden, du kannst nicht frei werden und du wirst mit Menschen zusammenkommen, die wollen frei werden und sie können nicht. Sie wollen Veränderung, sie können nicht. Es geht nicht, genauso wie eine Ziege nicht ein Löwe werden will, kann. Im Vergleich mit Jesus wird dann dieser Mann anders aussteigen. Und jetzt haben wir gesagt, es ist wichtig, dass wir den ersten Engel verkündigen, dass sie Jesus kennenlernen, Gott kennenlernen, dann lernen sie sich selbst kennen. Und dann lernst du eigentlich deine Sklaverei richtig kennen. Ich möchte aber da raus. Wie geht das? Und jetzt kommt die Botschaft des Sieges, die frohe Botschaft. Nämlich, du kannst nicht raus. Dann bist du eine Ehebrecherin. Wenn du jetzt da hingehst und sagst, ich möchte jetzt Christ werden, sagt der Teufel, geh nur. Geh nur in die Gemeinde. Halt den Sabbat von mir aus. Du gehörst so und so mir. Und so kann es in der Gemeinde auch passieren, dass es Leute gibt, die in die Gemeinde kommen, den Sabbat halten, den Zehnten geben, aber immer noch keine Christen sind. Versteht ihr? Der Teufel sagt, geh nur. Weil mein Eheband mit dir unzertrennbar ist. Und jetzt sagt Jesus, es gibt nur eine Möglichkeit, diese Ehebande zu zerreißen. Welche Möglichkeit ist das? Laut? Der Tod. Nur der Tod scheidet uns. So, wie schaut das jetzt aus? Wer wird jetzt sterben? Irgendwer muss sterben. Sonst geht die Ehe nicht auseinander. Und jetzt kommt diese wunderbare Botschaft, dass Jesus sagt, ich bin, ja, was bin ich? Ich bin der, der für dich stirbt. Schaut einmal Johannes Kapitel 3. Über das wird sehr wenig gesprochen. Johannes Kapitel 3, da geht es um die Neugeburt. Und es ist wichtig, dass die Kinder das lernen, wie man neu geboren wird. Teilweise wissen wir es selber nicht. Ich kann euch zwar bitten, haltet mir eine Bibelstunde über den Sabbat, dann werdet mir gerne eine Bibelstunde über den Sabbat halten. Ist nicht so schwer. Aber wenn ich dich bitte, halte mir eine Bibelstunde, wie werde ich neu geboren? Das sind wir nicht so gelehrt. Aber das ist wichtig, dass wir das den Leuten erzählen. Weil du ja selber neu geboren bist, oder ich hoffe es zumindest, weil dann kannst du es erzählen. Wie kommt die Neugeburt zustande? Johannes 3 redet Jesus mit Nikodemus. Und er sagt, wenn du nicht neu geboren wirst, kommst du nicht ins Reich Gottes. Du kannst machen, was du willst. Du wirst das Reich Gottes nicht sehen. Auf keinen Fall. Dann sagt der Nikodemus, ja, wie geht denn das? Ich möchte neu geboren werden. Kann ich da wieder klein werden, im Bauch von der Mama und dann so wieder auf die Welt kommen? Dann sagt er, nein, 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 so geht's nicht. Wie wirst du neu geboren? Vers 5, laut, aus, Ihr Lieben, das muss wie aus der Pistole geschossen kommen. Aus Wasser und Geist. Was ist das Wasser? Bitte? Die Taufe. Und der Geist? Die Geistestaufe. Und ihr lieben Täuflinge, die ihr am kommenden Sabbat getauft werdet, begnügt euch nicht damit, nur mit Wasser getauft zu sein. Es muss auch der Geist dabei sein. Man muss auch die Geistestaufe erlebt haben. Denn es gehört alles zusammen, Wasser und Geist. Und jetzt erklärt er ihm, wie man aus Geist neu geboren wird. Weil der Nikodemus hat es noch immer nicht kapiert. Und er sagt, du bist der Meister und du müsstest es ja eigentlich wissen. Und dann kommt in Vers 14 der wichtige Höhepunkt. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hatte, so muss des Menschensohn auch erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Kennt ihr die Geschichte von der Schlange in der Wüste? Die Israeliten haben wieder mal gemurrt. Warum muss man da durch die Wüste gehen? Und der liebe Gott schickt ihnen Giftschlangen. Und die Giftschlangen beißen sie. Und was machen die Israeliten? Ach, lieber Gott, bitte hilf mir. Ja, das ist gar nicht so schlecht, wenn da Gott manches zulässt, erster Engel, wenn er in gewisser Weise Erziehung betreibt an uns und Krankheiten zulässt, weil dann fängt der Mensch an zu beten. Lieber Gott, hilf uns. Und dann hat der Mose gesagt, was können wir machen? Sagt der liebe Gott, mach eine eiserne Schlange, häng sie hoch auf im Lager und alle, die auf diese Schlange glaubend blicken, werden von Stund an gesund. Jetzt stell dir vor, du bist ein Israelit von einer Giftschlange gebissen. Und jetzt sagt der Mose, da hängt da so eine Schlange, schau auf und du wirst gesund. Glaubst du das? Das ist viel zu einfach, gell? Also weißt du, wenn ich der Israelit gewesen wäre, hätte ich gesagt, du Mose, ich brauche was anderes. Nur da hinaufschauen, das ist zu wenig. Ich möchte dreimal Kniebeugen machen, fünfmal ums Zelt rennen, aber irgendwas muss ich tun. Nur einfach da hinaufschauen, das ist zu wenig. Bitte. Noch einmal, was? Ja. Ich möchte irgendwas machen, nur schauen ist zu wenig. Und so sind wir in einem Leistungsdenken drinnen, das ist eine Gefangenschaft. Ich muss was tun. Nein, gar nichts musst du tun, du musst auf die Schlange schauen. Und jetzt habe ich ein Problem. Ja, dann wirst du alles probieren, gell? Na gut. Darum ist es wichtig, dass wir erkennen, wir sind alle am Sterben. Bitte. Leider. Es wäre so einfach gewesen, aber es hat nicht jeder geglaubt. Und ihr Lieben, meine Frage ist die, glauben wir es? Was müssen wir glauben? Wofür steht die Schlange? Bitte. Genau. Wofür steht die Schlange? Für Sünde, für Satan. Aber jetzt vergleicht sich Jesus mit der Schlange. Habt ihr das bemerkt? Hast du nie verstanden? Das hat dir nie gefallen. Ja, das muss dir aber gefallen. Das ist ganz wichtig, weil Jesus sagt, das bin ich da oben, diese Schlange. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden. Und viele sagen, das gefällt mir nicht, dass Jesus für mich stirbt. Das geht nicht. Und man kann nicht von Blut reden und von Gott reden, der seinen Sohn opfert. Furchtbar. Es gibt Leute, auch in unseren Reihen, die das nicht annehmen können. Bitte. Genau das ist es. Das hat ihm ja auch nicht gefallen. Er hat ja nicht gesagt, juhu, jetzt werde ich zur Schlange. Aber er hat gesagt, es geht nicht anders. Ich muss. Was glaubt ihr, warum Jesus im Garten Gethsemane Blut geschwitzt hat? Warum? Gemacht worden. Gott und Jesus, die beiden haben im Garten Gethsemane gerungen. Und Jesus hat gesagt, Vater, gibt es einen anderen Weg, um den Raimund zu erlösen, als dass ich zur Schlange werde? Dann sagt der Vater, nein, es gibt keinen anderen Weg. Und dann hat der Herr Jesus sich durchgerungen und hat gesagt, na dann trinke ich diesen Kelch. Und er hat meine Sünde getrunken, meine Sünde auf sich genommen. Jesaja 53, er lud auf sich unsere Krankheit, unsere Sünde. Er, der Sündlose, wird plötzlich zum sündigsten Sünder aller Sünder, weil er bereit war, die Sünde auf sich zu nehmen. Was hat er gemacht? Matthäus 26 sagt es sehr deutlich. Er nahm jetzt unsere Sünde, das ist diese Schlange, er nahm sie auf sich. Und die Bibel sagt uns, das ist die einzige Erlösung. Schon im ersten Buch Mose bei Adam und Eva sagt er, Eva, es wird eine Feindschaft geben zwischen dir und der Schlange. Und einer deiner Kinder, deiner Nachkommen, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und in dem Augenblick, wo er der Schlange den Kopf zertritt, wird die Schlange ihn in die Ferse stechen. Das heißt also, einer deiner Kinder wird dem Satan die Macht nehmen, aber gleichzeitig sterben müssen. Geht nicht anders. Und jetzt kommt diese frohe Botschaft. Jesus übernahm unsere Sünde. Er wird zur Schlange und jetzt stirbt er für uns oder an unserer Stelle, an Stelle von uns. Und zertritt damit der Schlange den Kopf. Und darum sagt er, jetzt geht das Gericht über die Welt, wenn ich erhöht werde und der Satan wird ausgestoßen. Das heißt also jetzt, durch seinen Tod ist diese Ehe mit der Sünde zerbrochen. Glaubt ihr das? Wenn du das nicht glaubst, bist du immer noch in Gefangenschaft. Ihr Lieben, das Traurige ist, dass jetzt etwas passiert in dieser Welt, das mich sehr bewegt. Wir waren jetzt letztes Jahr in Prag und am Hauptplatz, da wo die Reformationsstatuen sind, macht die katholische Kirche eine Riesensäule und auf der Säule ist Maria. Und wenn ihr genau schaut, was tut Maria? Sie steigt mit dem Fuß auf die Schlange. Da hast du noch die Flügel von der Schlange. Sie steigt der Schlange auf den Kopf. Das heißt also, nach der katholischen Auslegung ist Maria die, der der Schlange den Kopf zertritt. Sie ist die Erlöserin, nicht Jesus. Ha, wo sind wir denn? Und das in der Stadt der Reformation in Prag. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und jetzt kann ich frei sein, aber diese Freiheit muss ich glauben. Wenn ich die nicht glaube, bin ich nicht frei. Das ist genauso wie damals die Israeliten. Die sind in Babylon gefangen gewesen und dann kommt plötzlich ein Befreier. Die Bibel nennt ihn den Kores und der Kores wird genannt, wenn ihr dann in Jesaja nachschaut, mein Hirte und Gesalbter. Interessant, dass Gesalbter und Hirte ein Bild sind für Jesus Christus. Der Kores ist also ein Bild für Jesus. Und Kores hat Babylon erobert. Wie hat Kores das gemacht? Er hat in der Nacht den Euphrat umgelenkt und ist im Flussbett in Babylon eingezogen und hat Babylon erobert. Die Leute in Babylon haben gar nichts gemerkt. Da hat es keinen Kampf gegeben, gar nichts. Von heute auf morgen hat es einen Machtwechsel gegeben. Am nächsten Morgen bist du in Babylon aufgestanden, hast genauso gekauft und verkauft, aber es war ein neuer Herrscher. Nämlich jetzt war Kores der Herrscher. Und Kores sagt dem Volk Israel, ihr könnt nach Hause gehen. Und die Israeliten glauben es nicht. Und genau das ist auch unser Problem. Jesus sagt, ich habe dich befreit und du glaubst es nicht. Du gehst immer noch sündigen, weil du glaubst, ich bin in der Sünde gefangen. Aber bitte, seit 2000 Jahren ist das Gefängnis offen. Babylon ist gefallen. Es hat keine Macht mehr. Du musst nicht mehr sündigen. In dem Augenblick wird er natürlich alles machen, was er nur machen kann, um das nicht zum Glauben zu führen. Denn nur Glauben, dass du aufschaust und sagst, Jesus starb meinen Tod, das ist zu wenig. Die Botschaft vom Kreuz ist die, Jesus starb meinen Tod. Wer hängt da am Kreuz? Ich hänge da am Kreuz. Meine Schlange ist da oben und die ist tot. Also bitte, ich bin mit Christus gestorben, Römer Kapitel 6. Ich bin mit Christus begraben. Ich bin mit Christus auferstanden. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Das müssen wir glauben. Und wenn wir das nicht glauben, uns da nicht hingeben und das total ernst nehmen, werden wir weiter sündigen, weil wir einfach, ja, wir haben uns so wie die Israeliten in Babylon gut eingerichtet. Wir fühlen uns recht wohl in Babylon, in unserem Gefängnis. Da haben wir ein paar Vorhänge gemacht und da haben wir ein paar Bilder aufgehängt, damit man ein bisschen überleben kann, hat man sich in Babylon arrangiert. Und jetzt kommt der Chores und macht die Tür auf und sagt, du kannst nach Hause. Und wie viele sind von Israel nach Hause gegangen? Sehr wenig. Das ist das Traurige. Und genauso ist es in unserer Gemeinde. Wenige sind von Babylon ausgegangen, sind immer noch in Babylon drinnen, glauben nicht, dass die Sünde keine Macht mehr hat. Das müssen wir glauben. Wenn wir da hinaufschauen, müssen wir glauben, ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit Christus begraben, ich bin mit Christus auferstanden. Das ist das Thema Babylon ist gefallen. Die Sünde ist seit 2000 Jahren vernichtet. Sie ist noch da, aber sie hat keine Macht mehr. Und das muss man verstehen, nämlich, dass Menschen alle sind trunken geworden. Was heißt das? Einem betrunkenen Menschen zu sagen, was er tun soll und was er nicht, das geht gar nicht. Darum sagt die Bibel, sollten wir nüchtern sein. Ja? Denn die Trunkenheit macht uns unnüchtern. Und darum ist es gar nicht so einfach, die Menschen dorthin zu führen, das zu erkennen. Bitte. Genau so ist es. Und genau, und wir können mit der größeren Freiheit gar nichts anfangen, weil wir mit dieser relativen Freiheit schon leben. Schauen wir uns das ein bisschen an. Es gibt zwei Gesetze, die man wissen muss. Schaut, an diesem Beispiel zeige ich es euch. Das ist der Schöpfer und wir sind das Geschöpf. Und wenn ihr genau schaut, das Geschöpf, wenn es in Verbindung mit dem Schöpfer ist, ist das Dreieck aufgestellt. Wie heißt es? Freiheit, Ordnung und Liebe. In Verbindung mit dem Schöpfer sind wir fähig, Freiheit, Ordnung und Liebe zu erleben. Und jetzt kommt der Satan und sagt, no, du bist ja gar nicht richtig frei. Schau her, du bist ja an den Schöpfer gebunden. Da ist ja ein Seil. Du bist ja gar nicht wirklich frei. Mach dich frei. Schau mich an, ich bin frei. Und was hat er gemacht? Er hat die Schere genommen und hat sich vom Schöpfer getrennt. Das ist Babylon. Was ist passiert? Was passiert mit einem Flugdrachen, wenn man ihn vom Schöpfer abtrennt? Er taumelt. Er taumelt. Er ist trunken. Und was ist die Folge? Statt Freiheit, Bindung. Statt Liebe, Hass. Und statt Ordnung, Chaos. In dem leben die Menschen, und das muss man wissen, wir alle sind in diesem Gesetz drinnen, im Gesetz der Sünde und des Todes. Und es gibt zwei Gesetze. Das eine ist das Gesetz der Liebe, die Macht der Liebe von Gott her, und der Teufel dreht es um und macht aus der Macht der Liebe die Liebe zur Macht. Und das haben wir heute. In der Familie, der Vater, Liebe zur Macht. Die Fürs am Tisch, wann kriege ich das Abendessen? Schnippt mit den Fingern und die Frau muss schon hupfen. Oder die Kinder an die Macht. Was sie wollen, muss geschehen. Und wenn das nicht geschieht, dann fängt man an zum Schreien und zum Bitzeln und zum Weinen, bis man es kriegt. Ja, man hat schon solche Strategien entwickelt, um Macht auszuüben über den anderen. In der Familie, in der Gemeinde, im Haus, wo auch immer es ist. Das sind die beiden Gesetze. Die Liebe zur Macht, das ist die Sünde. Und die Macht der Liebe, das ist das, was Gott in unserem Leben machen möchte. Und wir können uns entscheiden, wo wollen wir sein. Wir sehen hier an diesem Bild, dass wir eigentlich Sünder sind, das ist der schwarze Pfeil, aber durch die Neugeburt aus Wasser und Geist kommt jetzt eine neue Natur in unser Leben herein, nämlich die Macht der Liebe. Das ist die Liebe zur Macht und jetzt kommt die Macht der Liebe herein. Das hast du, ein schönes Bild beim Segelflieger. Der Segelflieger hat keinen Motor, aber er kann trotzdem fliegen. Weit und lang. Warum? Weil er zwei Gesetze kennt und diese beiden Gesetze in Anspruch nimmt. Das ist das Gesetz der Schwerkraft, das ihn immer runtertreibt. Genauso wie dieser Gegenstand, der fällt immer runter. Das ist ein Gesetz. Aber ich werde euch jetzt beweisen, dass dieser Gegenstand plötzlich sich langsam heben wird und von selber eine Höhe gewinnt, ohne dass er sich anstrengt. Glaubt ihr das? Ja, ich werde es euch beweisen. Der wird von selber immer höher und immer höher und immer höher steigen. Wer glaubt? Ihr seid alle ungläubig. Schaut einmal. Jetzt hebt er sich und ohne dass er sich anstrengt, kommt er von einer Höhe in die andere. Warum? Weil ein anderes Gesetz in sein Leben gekommen ist. Das ist dieses Gesetz, das ich bin. Solange er in meiner Hand ist, wird er diese Höhe erreichen. Aus eigener Kraft nicht. Und wenn er aus meiner Hand fällt, ist er sofort wieder im Alten drinnen. Und genau dasselbe ist beim Segelflieger. Der Segelflieger weiß, dass es auch eine andere Kraft gibt, nämlich die Kraft der Thermik. Und die ist stärker als die Schwerkraft. Ein weiser Segelflieger wird also immer dorthin fliegen, wo die Thermik ist und wird in der Thermik bleiben. Und dann wird er, von, ohne dass er sich anstrengt, ungeahnte Höhen erreichen. Und genau dasselbe passiert in unserem Leben. Das Zeugnis Jesus sagt im Besseren Weg, Seite 42, es liegt an uns zu wählen, ob wir frei werden von der Herrschaft der Sünde und in die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes erlangen oder nicht. Es liegt an uns. Was glaubst du? Wem vertraust du dich an? Wie sagt es sind? Gott stellt uns in Christus das Menschsein vor Augen, auf welche hohe Ebene er uns durch sein Wirken bringen will, durch sein Wirken bringen will. Er lädt uns ein, uns selbst in seine Hand zu geben, damit er seine Absichten durchführen kann. Das ist ein Gesetz, das Gesetz des Geistes. Und das werden wir dann in der zweiten Stunde, also heute Nachmittag, noch ganz genau kennenlernen. Versöhnung mit Gott macht frei. Jetzt ist der Tag der Versöhnung da. Er sagt es ja, nachdem er das gepredigt hat an diesem Sabbattag. Die Gefangenen sollen frei sein. Das Gnadenjahr des Herrn, der große Versöhnungstag. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und jetzt ermutigt uns, geht aus Babylon. Glaubt das. Bleibt nicht in der Sünde drinnen. Babylon steht für die Sünde. Lass es nicht zu, dass die Sünde in deinem Leben weiter herrscht. Vertrau dich an dem, der für dich gestorben ist und auferstanden ist. Und du wirst ein Volk sein seines Eigentums. Du gehörst dann wirklich zu Gott, nämlich durch den Auszug aus Babylon. Die wahre Gemeinde ist ausgezogen aus Babylon. Sie haben diese Freiheit in Anspruch genommen, die Gott ihnen angegeben hat und angeboten hat. Aber leider sind es nur wenige. Und ich hoffe, dass es hier wenigstens die ganze Gemeinde ist. Was ist Babylon? Zum einen einmal die Sünde. Sünde, wie wir es heute schon beschrieben haben, das Heidentum. Das ist Babylon im weitesten Sinne. Babylon im engeren Sinne ist das abgefallene Christentum. Babylon im engsten Sinne ist das der Papsttum. Aber letztlich wäre es zu wenig, ihn nur als Babylon zu bezeichnen. Ja. Die Zeit läuft uns davon. Ihr könnt es dann selber noch anschauen, welche Zeichen es gibt der Gläubigen. Wir werden das jetzt in der zweiten Stunde dann am Sabbatnachmittag besprechen. Sie halten die Gebote Gottes, sie haben das Zeugnis Jesu, sie bleiben standhaft, haben den Glauben Jesu, verkündigen die dreifache Engelsbotschaft, laden zur Hochzeit ein, sind weltweit vertreten. Entscheide dich, bleibst du in Babylon oder gehst du nach Jerusalem? Das geistliche Jerusalem, das Gott für uns vorbereitet hat. Ja, das war's für heute. Vormittag, es geht also jetzt im zweiten Engel um die Hingabe an das, was Jesus für uns getan hat. durch den Glauben. Und das war der größte Sieg der Weltgeschichte. Lasst uns noch zum Schluss dieses Lied singen. 223, Glauben heißt die Gnade erkennen, aber mit dem neuen Text.